Hallo!
Hallöchen!
Wir sind mal wieder nicht zu zweit, Maria.
Ist das krass? Das ist krass. Ich meine, gut, irgendwie ist sie immer bei uns.
Das stimmt. Wir haben auch schon öfter über sie geredet und ich habe gerade herausgefunden, dass ich die ganze Zeit den Namen falsch ausgesprochen habe. Also, früher introduced als Maureen, aber richtigerweise Maureen. Danke, dass du da bist. Hallo.
Ich freue mich, hallo.
Das ist so witzig, weil Maureen ist ja wirklich, wir haben sie ja schon öfter erwähnt, wir schaffen es natürlich als Technik-Noobs nicht alleine, diesen Podcast zu machen. Und deswegen setzen wir uns wirklich nur stumpf vors Mikro, was wir mittlerweile ja aber auch schon aufbauen können. Manchmal.
Ja, also mal besser, guck mal, ich habe das heute hier auch aufgebaut, also so grob.
Richtig, ne? Gut, muss man auch mal sagen.
Ja, und Maureen musste dann noch mit einer Lampe um die Ecke kommen, weil es bei mir so stockefinster war.
Ich dachte, ja, und Maureen macht so viel mehr, als nur zu heute zu gucken, wie das Licht ist, sondern du hörst ja jede Folge an, guckst, ob der Ton halbwegs passt, arbeitest da, drehst da noch ein paar Schrauben, fügst das Intro rein und alles Mögliche.
Ja, du machst auch diese lustigen Snippets mit all diesen kleinen Gimmicks, die du dann da so einfügst.
Ja, ist großartig. Richtig cool. Also vielen Dank,
Maureen. Nicht dafür, mache ich da gerne.
Ohne dich gäbe es diesen Podcast so in dieser Form nicht. Das wäre aber ganz anders.
Ja.
Aber es gibt auch einen ganz wichtigen Grund, warum wir Maureen heute haben. Aber davor, ich muss mich selber unterbrechen. Maria.
Ja.
Ich habe so was Krasses, was ich dir erzählen muss. Was du auch schon weißt und die anderen nicht wissen. Aber ich kann es erst nächste Folge erzählen. Aber deswegen hier ein kleiner Teaser. Hört euch die nächste Folge dann auch unbedingt an.
Auf jeden Fall.
Habe ich das gut gemacht oder war das jetzt zu wenig Brotkrumen und einfach so, warum redet sie jetzt davon? Es war so ein bisschen so ein Influencer-Move, so von wegen, ich habe so was Krasses, was ich euch erzählen muss, aber ich kann einfach noch nicht darüber reden.
Ja, und das musst du so eine Woche strecken, auf alle Fälle. Wir müssen ganz viele Reels dann dazu machen, damit die Leute richtig hart genervt sind und denken so, boah, was hat die denn jetzt?
Apropos Unfollow, 12.000 FollowerInnen haben wir jetzt.
Ja, das ist so krass.
Auf unserem Instagram, bei TikTok, da sind wir ein bisschen nachlässig, da vergesse ich es manchmal, bei Instagram auch manchmal. Aber wir sind da dabei und es wird immer besser. Also kommt auch vorbei. Ja, ich kann das nicht so gut mit dieser
Ja, komm, ey, wir sind Mütter und die haben halt nicht immer den ganzen Tag Zeit, da alles tausendmal zu drehen und Fotos zu machen und sich zu hübschen.
Ja, nein, zu hübschen, das kommt mir gar nicht in die Tüte. Ich bin hier auch, das habe ich kurz überlegt, als ich zu dir gekommen bin. Heute sind wir nämlich mal nicht im Studio oder bei mir, sondern wir sind mal wieder bei Maria.
Ja, voll krass, ey.
Total spannend. Und heute habe ich kurz überlegt, oh, muss ich mich eigentlich schminken? Weil das sieht man ja immer so bei den Snippets und so. Und es ist halt schwer, Maria, neben dir irgendwie ausgestrahlt zu werden.
Weil ich jetzt auch gerade ungeschminkt bin und weil du immer wunderschön bist.
Und dann habe ich kurz überlegt, soll ich mich schminken? Aber da ich ja heute eine Abenteuerreise hatte und mit dem Fahrrad hier hingekommen bin, wie ich so stolz das immer allen erzähle, also mit dem E-Bike, aber egal, habe ich gedacht, lohnt sich's eh nicht, ist eh dann weggeschwitzt.
Ja, aber du hast überhaupt nicht geschwitzt. Du siehst aus wie das blühende Leben.
Nein, nein, ich habe überhaupt nicht geschwitzt und ich stinke gar nicht.
Nein. Ich riech's nicht. Aber meine Nase ist gut.
Dass du noch weit genug weg sitzt. Okay, noch. Aber also, um wieder auf das Thema zu kommen. Maureen ist heute hier, weil wir über Lipödem sprechen. Es war nämlich jetzt gerade am vergangenen Sonntag der Weltlipödem-Tag. Und der Juni ist, glaube ich, erstmals auch dieses Jahr der Lipödem-Awareness-Month. Und Maureen, du hast Lipödem, sagt man das so?
Oder kann man sagen,
das auch,
ja.
Kann man auch sagen, du hattest es oder du hast es oder das geht einfach nicht weg? Also man kann das nur so lindern quasi.
Genau, es ist und bleibt eine chronische Erkrankung, auch wenn ich mich vor ein paar Jahren operieren lassen habe diesbezüglich, aber es ist und bleibt Bestandteil des Lebens.
Okay, ja. Also dann habe ich es ja richtig gesagt, Maureen hat Lipödem und kann uns da ganz viel Insiderwissen geben. Und wir finden es total wichtig, weil das einfach eine von diesen Krankheiten ist, über die viel zu wenig gesprochen wird. Mhm. Man weiß viel zu wenig darüber. Es ist einfach, es braucht so viel mehr Aufklärung und natürlich auch mehr Hilfe vom Staat, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, oder von den Krankenkassen und so weiter und so fort. Aber bevor wir da jetzt zu tief schon reingehen, sage ich erstmal Intro. Wie geil. Oh, Maureen, die ganze Zeit das hören muss, ist natürlich voll vorbereitet. Oh.
Ich wollte es einmal mitmachen.
Ja, richtig gut. Okay, also dann lass uns mal. Maria, hast du, wenn ich jetzt sage Lipödem, weißt du, was das ist? Du hast dich ja überhaupt nicht vorbereitet. Du wusstest ja gar nicht, ich habe dich ja heute Morgen nicht nur Maria, sondern auch Maureen ein bisschen überfallen und gesagt, ich will diese Folge machen, können wir die machen? Habt ihr dafür Zeit? Das war bei Maureen. Maria wusste, dass wir eine Folge aufnehmen, ja. Und nicht, dass es darum geht. Also so ganz unvorbereitet, weißt du, was das ist oder was sagt dir der Begriff Lipödem?
Also ich weiß, dass die Frauen, die das haben, sehr leiden und dass es auch sehr schmerzhaft sein kann. Und dass es ein langer Leidensweg ist, aber so ganz genau weiß ich noch nicht so richtig, was es ist. Ich weiß, dass es irgendwie, meistens ist es so, sind die Beine, die dann auch so schmerzen und, aber erzähl mal, deswegen haben wir ja auch Maureen heute da.
Ja, weil ich war mir nämlich tatsächlich da auch nicht sicher. Ich wusste nur, es ist so eine ungleiche Fettverteilung und deswegen ist es auch sehr schwierig, also das ist jetzt so ganz grob gesagt, du kannst es wahrscheinlich besser, sicherlich besser ausdrücken, und deswegen ist es auch so oft unentdeckt oder unerkannt, weil Leute sagen einfach, ah ja, ach, die sind ein bisschen dicker oder hat halt Zellulite oder so. Ja. Und dabei kann da so viel mehr dahinter stecken.
Und ne? Sind das auch die Lymphe? Also hat das auch was mit dem Lymphfluss zu tun?
Also es gibt auch ein Lipolymphödem und so, ja, das gibt es auch. Mhm. Aber Lymphödem ist auch eher, also es wird auch häufig verwechselt, aber Lymphödem ist in dem Sinne ja eine Wassereinlagerung, okay, wo du dann auch dicke Beine bekommst. Mhm. Aber ein Lipödem ist in dem Fall eben diese schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die natürlich auch einen Lymphfluss mit beeinflusst, klar.
Ah, okay. Und wie war das? Also ich frage jetzt mal ganz persönlich, wenn du natürlich nicht drüber reden willst, ist es voll okay. Wie hast du rausgefunden, dass du Lipödem hast?
Ich habe tatsächlich durch einen TV-Beitrag das erfahren ist schwierig zu sagen, aber davon zum ersten Mal gehört. Und dann dachte ich so, okay, die Symptome, die da erzählt werden und die Äußerlichkeiten, die gezeigt wurden, das passt irgendwie zu mir. Und dann habe ich mich darüber informiert und tatsächlich durch Angst ein Jahr gebraucht, bis ich dann mal zum Facharzt gegangen bin.
Echt, ja?
Ja.
Oh ja, das verstehe ich auch.
Und wie äußern sich die Symptome?
Ja, das ist natürlich am Anfang schwierig zu beschreiben, weil du hast zum Beispiel, also bei mir war es so, Treppensteigen. Ganz schwer. Jeder Schritt tut weh. Du denkst, echt? Oben dann an der Treppe angekommen, boah, ich könnte eigentlich gleich heulen. Das ist wirklich, also für mich war es extrem schmerzhaft. Und was bei mir zum Beispiel auch war, weil ich habe es an Arm und Bein. Mhm. Das auch bei den Armen, ich konnte mich nirgendwo anlehnen. Jede Umarmung tat weh. Also jede Berührung war sozusagen sehr, sehr schmerzhaft und unangenehm.
Und es ist ja die Diät- und Sportresistenz, ne? Also du kannst ja dagegen gar nichts machen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel magersüchtig bist, dann bist du oben halt eine Haut und Knochen und unten hast du dicke Beine, wenn du es an den Beinen hast, ne? Mhm. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Verteilung oder die Leitlinie es sagt, dass halt zum Beispiel Bauch halt normal ist und dann halt Arme oder und Beine eben aus der Norm sind. Also die haben dann halt mehr Volumen.
Ah, okay.
Sozusagen, aber die Mitte des Körpers ist halt eigentlich normal. Wobei man auch schon wieder sagen muss, dass das vielleicht auch nicht mehr ganz so zeitgemäß ist. Weil ich hatte es zum Beispiel auch am Gesäß, da hatte ich Mörderprobleme, also mit dem Sitzen auch und so. Und viele klagen aber auch halt, dass sie es auch am Bauch haben. Also ganz aktuell ist diese Leitlinie dann vielleicht auch nicht mehr. Also man kann nicht mehr wirklich definieren, wo fängt es an und wo hört es auf. Ne? Da muss man immer wirklich gucken.
Okay, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, weil das ist ja bestimmt oft so, dass man dann irgendwo hingeht und um Hilfe bittet und dann die sagen, ja, du musst halt einfach ein bisschen abnehmen. Musst genau, ein bisschen Sport treiben und die Ernährung umstellen.
War bei mir leider auch so, ja.
Okay.
Krass, aber ich habe nur einmal so ein Instagram-Reel, wow, Dr. Instagram, gesehen, dass man manchmal bei manchen, zumindest bei den Beinen, das erkennen kann, weil es eben so wie so holprig aussieht, also was man auch mit Zellulite verwechseln könnte, dass es nicht eben ist, sondern dass es wie so ein bisschen, holprig, wie so Pflastersteinstraße versus Pflasterstraße aussieht.
Wellenartig, ja. Also du hast zum Unterschied zum normalen Fett, also wenn du dir in die Beine kneifst, ne, dann tut es by the way auch weh. Und es können viele blaue Flecken entstehen. Mhm. Aber du siehst schon eine grob knötige Erscheinung.
Ah.
Erkennen kann man es aber auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine adipöse Person mit einer Lipödem-Person vergleicht. ist zum Beispiel, wenn du den Unterschied siehst zwischen Fußgelenk, Knöchel und Anfang Wade beziehungsweise Unterschenkel.
Ja.
Also beim Lipödem hast du meistens keinen direkten Übergang. Also es ist nicht fließend, sondern du hast dann, ja, wie soll ich sagen, so hast du so eine Art Abgrenzung.
Es geht direkt von dünn zu dick. Wie bei so einem Kinder,
Also wenn du dir Socken zu lang anhast, so, ne? Also du hast eine direkte Abstülpung, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu einer adipösen Person, wo es halt regelmäßig hochgeht.
Krass, okay. Und es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich auch denke, abgesehen davon, dass dieses Thema natürlich wichtig ist, dass es mehr Awareness braucht, aber warum es auch zu unserem Podcast passt. Es gibt ja verschiedene Auslöser für Lipödem. Und das können auch Hormonveränderungen sein, wie man sie zum Beispiel in der Pubertät oder aber auch nach einer Schwangerschaft hat. Und ich finde das so spannend. Also du kannst ja bestimmt mehr davon erzählen, weil du warst auch die erste Person, die mir das mal gesagt hat. Ich wusste überhaupt nicht, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Weil auch wenn man so kurz mal irgendwie so ein Snippet von Lipödem-Wissen mitkriegt, dann wird darüber eigentlich nicht gesprochen, sondern eben besonders auf, wie erkennst du das oder so. Aber wie entsteht das? Also was kann da ein Auslöser sein? Und was glaubst du, war es bei dir?
Also bei mir, ich kenne es ja nicht anders. Also ich glaube, bei mir ist es schon die Pubertät an sich gewesen. Also ich kann mich zumindest davor nicht dran erinnern. Mhm. Klar, ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind auch normal Fahrrad fahren konnte.
Ohne Schmerzen.
Ohne Schmerzen, das konnte ich dann halt nicht mehr. Ne? Also ich habe ja keine 5 Minuten auf dem Sattel ausgehalten.
Ging also dann kamen das ja doch auch irgendwie die Schmerzen dann in der Pubertät, würdest du sagen?
Tatsächlich kamen bei mir die richtig starken Schmerzen erst nach der Diagnose. Also ich hatte schon immer so einen Druckschmerz und Berührungsschmerz und schwere Beine und die blauen Flecken, das hatte ich alles. Aber diese eigentlichen Lipödem-Schmerzen, die dich nachts dann nicht mehr schlafen lassen oder wo du tagsüber denkst, ach du, komm, hack mir doch die Beine ab, die kam erst, also haben sich stetig gesteigert, als ich dann die Diagnose hatte. Also über Jahre.
Vielleicht ist es auch so eine psychische Sache, dass man sich erstmal das dann irgendwie auch erlaubt, das zu fühlen oder so, weil man vorher immer denkt, okay, das kein anderer klagt darüber, dann kann das ja irgendwie nicht so schlimm sein. Vielleicht habe ich einfach nur ein anderes Schmerzempfinden
oder so. Man hat es halt als Normalbild für sich, ne? Weil man ja nicht weiß, wie fühlt sich denn ein gesunder Körper an, wenn du es vorher nicht kanntest. Ne? Wenn du das natürlich erst im Stadium bekommst, dass wenn du schwanger geworden bist oder die Pille absetzt oder auch die Pille nutzt, kann ja auch sein, ist ja auch eine Hormonveränderung in dem Sinne. Du kannst es aber genauso auch in der Wechseljahren bekommen. Also immer eine hormonelle Änderung im Körper kann diese Krankheit auslösen. Woher das rührt, weiß leider wissenschaftlich noch keiner. Von daher ist es echt schwierig. Ich habe damals nach den ganzen OPs, die ich gemacht habe, auch mal einen DNA-Test machen lassen. Und da kam auch irgendwie raus, ja, standardmäßig neige ich zum starken Übergewicht. Ob das jetzt genetisch natürlich, also ist veranlagt anscheinend, aber ob das jetzt auch ein Rückschluss ist auf die Erkrankung, weiß ich bis heute nicht.
Krass.
Und sag mal, wie ist es denn dann? Zu welchem Arzt geht man denn dann, wenn man das mal abklären lassen möchte? Geht man dann zum Hausarzt oder gibt es dafür spezielle Ärzte?
Genau, also du kannst zum normalen Hausarzt gehen, nur leider Gottes sind die Hausärzte nicht so geschult, um diese Erkrankung zu erkennen.
Also musst du quasi schon mit einem Teaser hingehen und sagen, ich glaube, ich würde das gerne mal abklären lassen. Ich habe die Vermutung, dass.
Genau.
Oh,
also ich würde dann schon so sagen, also klar, die Medizin entwickelt sich weiter, die Ärzte werden hoffentlich mehr drauf geschult, es soll auch also im Studium auch ein bisschen mehr Einzug halten, sowas. Aber grundsätzlich, wenn man das abklären lassen will, wenn man die Vermutung hat, dass man es hat, dann sollte man zum Phlebologen gehen. Also zumindest in den Gefäß, also in den Venenspezialisten.
Phlebologen habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Also ich weiß, dass es so Venenärzte gibt, die dann auch mal so die Venen scannen und gucken, auch weil so bei Krampfadern und so geht.
Genau,
das wäre auch der Phlebologe.
Genau. Ah, gut zu wissen. Gut, das bildet sich bei mir.
Abgefahren. Und was macht er dann? Also guckt er sich dann deine Venen an oder?
Und kann man dahin ohne Überweisung? Geht das?
Wahrscheinlich nicht.
Dadurch, dass es ja ein Facharzt ist, hast du ja eigentlich immer die Möglichkeit, ohne Überweisung auch hinzugehen.
Okay.
Also ich bin eigentlich damals, soweit ich mich erinnern kann, schon ein bisschen her. Aber ich bin ohne Überweisung hingegangen.
Und ansonsten, wie macht er das? Also es gibt einen Pinch-Test, also auch eine Ultraschalluntersuchung, die gemacht wird. Mhm. Und im Ultraschall tust du halt die Dicke und die Veränderung des Unterhautfettgewebes beurteilen. Mhm. Ne? Und im Pinch-Test, ja, das ist eigentlich so ein Druckschmerztest, den man an gewissen Stellen ausführt, der aber ja einen Hinweis drauf geben kann, mhm. Ob man halt dann sagen kann, das ist ein Lipödem oder es ist keins. Ne, man muss natürlich da auch ein bisschen mitarbeiten, wenn man jetzt zum Beispiel an den Stellen sagt, man hat da keine Schmerzen, dann kann es auch gut sein, man hat nur eine Lipohypotrophie.
Was ist
gibt's auch?
Das denn?
Das ist praktisch die Vorstufe vom Lipödem, nur ohne Schmerzen.
Ah, okay.
Ah, okay. Also kann es auch sein quasi, dass du das zuerst hattest und wenn das genau. nicht behandelt wird, ja. dass sich dadurch dann ein Lipödem so richtig entwickelt?
Es kann sein, ne? Man steckt ja nicht drin. Das
ja.
Es gibt ja drei Stadien von Lipödem, ne? Stadium 1, 2 und 3. Und viele bleiben jahrelang halt im gleichen Stadium. Bei anderen schreitet das mehr fort, bis mhm. du irgendwann vielleicht nicht mehr laufen kannst und im Rollstuhl landest. Passiert halt alles, ne?
Ich finde das so krass, weil als ich da mal ganz kurz jetzt so grob recherchiert habe, habe ich auch so viele Erfahrungsberichte gelesen von Frauen, die nach der Geburt zum Beispiel, ist es ja oft so, oder meistens so, dass der Körper, der braucht ja ganz lange, um sich wieder zu regenerieren und wieder zurück zu seinem Ursprungsstadium zu kommen, wenn überhaupt. Und dann hat man halt meistens ein bisschen mehr Gewicht als vorher. Und dann tun das ganz viele Leute natürlich ab. Von wegen, ah ja, mit jedem Kind kriege ich ein bisschen mehr Gewicht und werde das nicht los. Warum werde ich das denn nicht los und so. Mhm. Und na klar kann es auch wirklich sein, dass man es einfach nicht los wird, weil es wird einfach schwerer im Alter abzunehmen. Man hat weniger Zeit für Sport, weniger Kopf und Energie für Sport, wenn man ein schönes, kleines, süßes, liebes Kind zu Hause hat. Aber es kann eben auch sein, dass da wirklich jetzt gerade eine der Stufen von Lipödem ausgelöst wurde. Und das ist krass, jetzt mal eine Schätzung an dich, Maria, eine Frage an dich, weil du weißt es vielleicht. Was schätzen du? Was ist so die Ziffer, von denen ausgegangen wird, wie viele Frauen Lipödem haben?
Ja, deutschlandweit? Mhm. In Prozent?
Mhm.
20?
Ah, okay. Nee, da hast du gut ordentlich hochgeschätzt. Das ist 10-15%.
Okay.
Aber das ist natürlich, man sagt auch, die Dunkelziffer kann sehr viel höher sein.
Die habe also ich auch gemeint.
Ja, natürlich. weil es halt eben viele Leute gar nicht erst überprüfen Wissen. Lassen.
Ja.
Aber deswegen, das ist wirklich total. Ich finde es so toll, dass wir mit dir reden können, Maureen, weil ich glaube, es wird sicherlich jetzt hier Zuhörerinnen geben, die ja. schon vorm Spiegel stehen und gucken, wie ist die, geht es stufenweise von Knöchel zu Wade oder, mhm. ja.
Und sag mal, Maureen, dann hast du dich ja irgendwann dazu entschlossen, das operieren zu lassen. Und ich weiß, dass es wirklich, also, das war krass, ne? Erzähl mal, also dann geht man zu dem Phlebologen und sagt hier, was können wir machen? Und dann empfiehlt er dir eine Operation?
Grundsätzlich kann das so gehen. Also es ist ja immer eine individuelle Entscheidung, ob man jetzt den OP-Weg gehen möchte oder nicht.
Ja.
Manche Leute kommen auch komplett ohne OPs aus und nur mit der konservativen Behandlung, sprich Lymphdrainage und Kompression.
Ja.
Ne? Also diesen Weg bin ich ja vorher auch gegangen und es heißt immer, du sollst erst die ganzen konservativen Behandlungsmethoden mhm. ausprobieren und testen, ob es dir hilft und wenn es langfristig ist und du damit klarkommst, fein.
Ja.
Und bei mir war es so, ich habe irgendwann am Filmset auch gedacht, ich kann nicht mehr. So, ne?
Ja, und vor allem, du hast ja total, Entschuldigung, ja. aber was wäre eine Folge, wenn ich dich mal nicht unterbrechen würde?
Ich weiß.
aber du hast ja auch, das habe ich nämlich auch vorhin gedacht, ich meine, du arbeitest ja auch im Technik-Behind-the-Camera-Bereich und da musst du ja auch schwere Sachen tragen, ob das jetzt eine Kamera ist oder eine Tonangel oder weiß ich nicht. Das sind ja jedes Mal Schmerzen, ne? Also da ist die Frage, bis wann kann man dann den Beruf noch ausüben? Und jetzt auch mal ganz kurz, bis wann, also wie schafft man das, wenn man nach der Geburt, wenn man das Kind heben muss und so? Das geht ja auch nicht. Da hast du ja auch jedes Mal Schmerzen, wenn du das Kind hochhebst.
Ja, das stimmt.
Also das ist doch total krass. Da hast du dann auch gedacht, du kannst jetzt einfach nicht weiterarbeiten mehr?
Ja, ich habe für mich dann gesagt, okay, Filmbereich draußen, also Außendrehsets und so, viel laufen, viel stehen, 14, 15 Stunden am Tag auf dem Bein sein, ist für mich dann absolut nicht mehr drin.
Mhm.
Also ich habe halt gemerkt, okay, ich konzentriere mich dann eher auf die Schmerzunterdrückung anstatt auf meinen Job. Und das war dann für mich so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, ich mache bloß noch Studioarbeit.
Ja, aber so, da flitzt ne? du ja auch. Also wenn man jetzt mal so sich überlegt, wenn du da bist, du flitzt ja auch die ganze Zeit. Ne, das ist ja immer in Bewegung. Es gibt ja, wie du schon gesagt hast, immer was zu tragen. Und ich weiß, dass du hattest eben die Kompression angesprochen. Das ist ja auch, also super, dass es das gibt, ja. Aber ich meine, es ist ja nicht immer von der Temperatur auch so, dass man sagt, oh, das findet man jetzt aber super cool, ist ein bisschen mollig. Ich meine, bei 30 Grad im Schatten und dann musst du auch noch deine Kompression tragen, das ist ja wirklich auch eine Tortur.
Ja.
Erstens kannst du dich auch nicht gut bewegen und es kneift doch auch irgendwann. Also ich meine, machen wir uns mal nichts vor.
Und es muss so ja noch mehr wehtun, wenn man so berührungsempfindlich ist.
Na, ich glaube, das stützt bestimmt, aber genau. Es ist doch auch das, also ich kenne das ja, ich meine, wenn ich nach Hause komme, ist das Erste, was ich mache, ist ein BH ausziehen, weil es mich schon stresst. Oder wenn du so eine Strumpfhose, manchmal gibt es ja auch diese ein bisschen mit Stützfunktion,
ja.
Das stresst am Bauch und so. Und du hast das den ganzen Tag dann getragen. Und hattest du das auch an den Armen dann?
Also generell, um das mit der Kompression auch mal vorwegzunehmen, für die Leute, die es vielleicht auch nicht wissen, die Kompression, die Flachstrickkompression, die wird ja immer maßgefertigt. Mhm. Ne? Und wenn die richtig ausgemessen ist, dann sitzt die eigentlich wie eine zweite Haut. Ne? Also dass sie natürlich im Sommer bei 30 Grad, wenn man auch körperlich stark arbeiten muss, nicht gerade das Gelbe vom Ei ist, ist uns allen klar. Ne? Also dann kannst du dir das Duschen gefühlt auch sparen. Aber wenn die wirklich richtig gut sitzt, dann hat man zumindest, was Zwicken und Co. angeht, eigentlich gar keine Probleme. Aber ich kenne natürlich auch Fälle von Mädels, die da einfach kein Glück haben, sage ich mal, dass sie richtig ausgemessen ist. So, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie es halt im Sanitätshaus gemacht wird und ob die Person, die das ausmisst, das richtig gut kann oder halt nicht. Ne? Also ich hatte damals bei meiner Sanifee zum Beispiel, die hat bei mir nur die Beine vermessen, weil die dann zum Oberkörper hin gesagt hat, geh mal lieber woanders hin. Und das war dann auch gut so. Und dann war ich halt bei zwei Stellen. Aber bei mir hat es halt auch immer wieder gepasst. Also ich gab noch nie eine Hose, auch von Anfang an, die ich irgendwie reklamieren musste. Und von daher ist das alles bei mir zumindest super gelaufen. Aber um auf deine Frage natürlich zurückzukommen, ich habe mich an sich halt dann gegen die Armkompression entschieden vorher, also vor der OP, nach der OP musste ich sie ja tragen. Aber weil ich generell in den Armen nicht diesen permanenten Druckschmerz hatte wie in den Beinen,
ja.
Sondern ich diesen permanenten Anlehnungs- und Berührungsschmerz hatte.
Oh Mann, ey, das tut mir so leid. Immer wenn ich dich gesehen habe, habe ich dich gedrückt. Und jetzt denke ich so, oh Mann.
Ach, dir alles gut. Ich schreie dann schon, wenn was ist.
Aber das ist ja auch scheiße. Man kann ja nicht jede Umarmung umgehen, gar keine körperliche Nähe mehr haben, weil alles wehtut.
Ja, aber überleg dir mal, was das mit dir macht, ne? Wenn jemand auf dich zukommt und will dich umarmen oder Familie will dich in den Arm nehmen und du hast immer Schmerzen dabei. Es ist doch schrecklich.
Ja, oder als Mutter, du willst dein Kind hochheben und jedes Mal tut es weh.
Ja.
Du hast dann auch das Kind verantwortlich. Jetzt schreist du schon wieder, ich muss dich hochheben und dich trösten, aber ich schaff's nicht.
Ja, das stimmt. Und dann geht man in die Klinik und um jetzt nochmal auf diese Operation zurückzukommen, was wird denn da gemacht?
Also, wenn man eine Klinik gefunden hat, bei mir war es eine Privatklinik, die sich auf Lipödem spezialisiert hat, also die ausschließlich nur das operieren und nichts anderes. Im klassischen Sinne ist es eine Fettabsaugung. Nur halt keine ästhetische Fettabsaugung, sondern eine radikale Fettabsaugung. Sodass du eigentlich permanent drumrum im ganzen, ich nenne es mal als Beispiel Bein, von allen Seiten, von allen Möglichkeiten alles weggenommen bekommst, was möglich ist. Um natürlich noch eine lebenserhaltende Fettschicht zu behalten.
Ja.
Aber das, was raus kann, sollte im besten Fall raus. Ne?
Aber wenn, du meintest vorher, das kann sich ja so unpredictably, kann sich das immer weiter erweitern und so, dann ist es dann mit einer OP quasi getan oder muss das dann regelmäßig in Abständen immer wieder gemacht werden? Weil du kannst ja nicht verhindern, dass diese Fettzellen, diese kranken Fettzellen sich weiter vermehren, oder?
Genau, das Schwierige ist, auch was die Ärzte natürlich haben, du siehst es ja nicht. Was ist krank und was ist gesund? Also du nimmst ja praktisch alles raus und nimmst ja auch gesunde Zellen mit raus. So. Und wie viel dann im Körper noch bleibt, das kann dir immer keiner sagen. Mhm. Von daher, du hast nicht, also die Fettzellen haben immer die Möglichkeit, sich natürlich wieder neu aufzuentwickeln, sage ich mal. Aber nach den OPs natürlich schwerer als vorher. Weil du hast viel rausgenommen und die können einfach dann nicht mehr dieses Volumen annehmen, was sie vorher annehmen konnten. Mhm. Weil sonst platzen die dann einfach. Ne? Und du hast immer die Gefahr, dass es natürlich wiederkommt, dass die Schmerzen wiederkommen. Du bist ja nicht geheilt. So, aber das ist eine Entlastung auf unbestimmte Zeit. Ob ich dann in 5 Jahren wieder unterm Messer liege,
weißt du nicht.
Das weiß ich nicht.
Aber ich meine, ich finde es ja so krass, also du fährst ja sehr viel Rad, ne? Und das kannst du ohne Schmerzen oder ist das dann immer mit Schmerzen jetzt verbunden? Oder wie geht's dir jetzt? Wie ist jetzt dein Schmerzlevel und überhaupt?
Also ich hatte ja 5 OPs, um krass, das alles ja mal rauszuziehen.
In was für einem Zeitraum? Ja,
wollte ich gerade fragen auch.
Meine OPs waren damals, also nicht alle, aber die meisten alle 6 Wochen. Mittlerweile machen sie es alle 8 Wochen oder je nachdem, wie man sich auch persönlich fühlt. Ne? Also bei mir war es ja leider so, dass ich ziemlich abgeschmiert bin immer nach jeder OP.
Ja.
So mit Notaufnahme, Bluttransfusion und hier und da.
Oh mein Gott.
Will ich jetzt nicht ausholen. Aber
es ist ja schon auch sehr belastend für den Kreislauf. Ne? Also so eine, genau, ja, so eine radikale Fettabsaugung, das macht ja auch schon was mit deinem Kreislauf. Du bist dann einfach wirklich richtig platt gewesen.
Ja, also klar ist, also jeder Arzt achtet immer darauf, wie viel wiegst du und wie viel Prozent davon rausnehmen.
Ja.
Ne? Also man sollte immer gucken, dass man eigentlich nicht mehr als 10% des eigenen Körpergewichtes entfernt.
Mhm.
Manche vertragen da super, manche halt wie ich ein Sonderfall. Ich habe es halt überhaupt nicht irgendwie vertragen.
Und man muss ja auch immer bedenken, so eine OP, es ist ja immer auch ein Risiko. Ne? Also es ist ja nicht so, dass da immer alles glatt läuft. Ne? Also man muss ja auch bedenken, es kann ja auch passieren, dass man danach zum Beispiel auch Nervenschmerzen hat,
ja,
oder Taubheitsgefühle, weil halt Nerven verletzt wurden und das sich vielleicht nicht regeneriert. Ne? Also man hat ja immer ein Heiljahr und das Jahr sollte man dann wirklich abwarten. Bei mir hat es irgendwie 1,5, 2 Jahre gedauert, bis wirklich irgendwie alles weg war. Und die Zeit sollte man sich auch geben. Aber es kann natürlich auch so sein, wenn man jetzt, oder wenn der Operateur, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht so erfahren ist, und man geht nicht in Richtung der Lymphbahn auch, dass auch die Lymphe halt verletzt werden kann und dann entwickelt man auf einmal ein Lymphödem. Das sind halt auch alles so Risikosachen, die man auch beachten muss, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Aber wenn man sich natürlich für diesen Weg entscheidet, dann ja, ist meistens der Leidensdruck einfach auch so hoch, dass man das natürlich in Kauf nimmt. Aber ja, das sollte man auf jeden Fall, bevor man das macht, auch immer eher mit dem Hinterkopf behalten.
Und es ist immer unter Vollnarkose?
Ja, also es gibt natürlich auch diverse Kliniken, die auch einen Dämmerschlaf anbieten, aber das war für mich, um Gottes Willen, keine Option. Mir hat es tatsächlich schon ausgereicht, dass ich mich aktiv selbst auf den OP-Tisch legen musste.
Ja.
Und die OP dauert ja auch 2-3 Stunden, ne? Von krass, daher bin ich auf jeden Fall froh, dass es Vollnarkose war. Und man wird ja generell vor der OP in verschiedenen Arealen unterteilt und das bestimmt ja dann sozusagen auch die OP-Zahl, ne? Je nachdem, was man für ein Stadium hat. Und wenn du jetzt auch jemanden hast, der schmerzende Beine hat, aber total schlank und durchtrainiert ist, und den man es optisch gar nicht ansieht.
Ah, das wollte ich gerade fragen.
Die können es halt auch in einer OP machen.
Und dieser Schmerz von der Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz krass ist, wie krass kann der sein?
Der OP-Schmerz oder der Lipödem-Schmerz?
Nee, ich meine, der Lipödem-Schmerz, weil ich denke nämlich gerade an eine Bekannte von mir und da dachte ich mir gerade, krass, hat sie das vielleicht?
Oh, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Also bei mir tatsächlich tagsüber ist es halt so ein permanenter Druck. Also du kannst dir halt vorstellen, irgendwas will aus deinem Bein raus und kann aber nicht weiter, weil irgendwie die Haut im Weg ist. Ich sag's jetzt mal ganz salopp. Oder wenn du die Kompression anhast, ne, was du vorhin meintest, die stabilisiert dich ja. Also die Kompression gibt's ja in mehreren Klassen. Und für Lipödem ist es eigentlich immer so eine Klasse 2 Kompression, die halt noch mal fester ist.
Mhm.
Bei 40 Grad in der Sonne und Arbeit ist es richtig geil. Sarkasmus aus. Und das spüre ich dann schon, dass es drückt. Also das ist so ganz, also weiß nicht, als wenn du dir die Haut jetzt zusammenzwirbelst.
Oh Gott.
Würde ich jetzt mal behaupten, so, ne? Aber es kommt halt immer drauf an.
Man und wenn du jetzt lange stehst und lange gehst, dann hast du das auch, dann spürt man das auch.
Also hast du ein permanentes wie, als wenn du deinen Fuß mal richtig schön gegen eine Kante geballert hast.
Oh ja.
Und du hast dann dieses Pochen.
Mhm.
Oder du hast kalte Hände und hältst unter einen warmen Wasserhahn.
Ja, ja.
Und du hast dann dieses Herzschlag-Druck-Schmerzgefühl, so beschreibe ich es immer gerne.
Ja.
Das habe ich halt dauerhaft gehabt. So, und das war bei mir aber am Tag weniger als abends.
Sobald wenn man ich zur abends, Ruhe kommt.
Sobald ich abends im Bett lag, boah, ich hätte mich nach links und rechts drehen können. So,
oh ja,
und dann helfen halt Wechselduschen zum Beispiel. um das mal mitzugeben. Also mir hat es geholfen, in der Wohnung natürlich dann nochmal rumzugehen und nicht liegen zu bleiben und dann Wechselduschen zu machen, also ein paar Mal heiß und kalt. Dann hat sich das erstmal beruhigt und ich konnte zumindest einschlafen. Das war immer mein Gamechanger jeden Abend.
Ja, okay, gut. Aber das ist ja ganz gut zu wissen.
Also ja, voll. Okay, und dann hattest du diese 6 OPs, das ist ja auch krass. 5 OPs in 6 Wochen Abstand. Ja,
genau.
Also verwechselt. Ja. Und dann, wie war es dann danach? Also wann wusste man dann oder wusstest du, okay, jetzt mache ich keine 6. OP und wie, ja.
Also ich dachte nach der ersten OP schon, boah, wie soll ich die anderen noch überstehen? Ja. Aber du warst eigentlich aus der Narkose auf und hast keinen Schmerz mehr. Krass. Das ist wirklich so ein Umschaltmoment, wo du denkst so, boah, so fühlen sich also gesunde Beine an.
Krass. Ja,
das ist dann schon und das, dann hat sich das eigentlich schon alles wieder gelohnt.
Ja, okay.
Wenn ich jetzt zurückblickend meine ganze Dramatik da anschaue, da kann ich heutzutage drüber lachen, weil es mir einfach gut geht und ich gar keine Schmerzen mehr habe.
Also jetzt hast du auch keine Schmerzen mehr?
Nein, darum kann ich auch 100 Kilometer Fahrrad fahren.
Boah, ja, wirklich. Das finde ich nicht so krass. Und ich schon nach 20 Kilometern auf dem E-Bike.
Wie wir hinter Maureen hinterherfahren würden. Sie so.
Ja. Das ist wirklich crazy. Nee.
Also es hat wirklich, kann ich sagen, hat mein komplettes Leben verändert.
Krass. Und hast du aber Angst, dass es wiederkommt natürlich, weil man das eben nicht weiß?
Im Hinterkopf natürlich, ne? Also ich mache mir jetzt persönlich ja schon Gedanken, okay, weil machen wir uns nichts für. Es ist zwar keine Schönheits-OP, aber danach siehst du halt je nach Stadium ja auch nicht schöner aus. Du bist vielleicht ein bisschen schlanker, aber dafür hast du halt lose Haut.
Ach so, ja.
Die omahaft überall rumhängt, wo du es eigentlich vielleicht gar nicht haben möchtest.
Okay.
Ne?
Ja.
Und das ist dann natürlich wieder psychisch auch eine nächste Belastung, wo du denkst, du hast ja sowieso schon mit deinem Körper irgendwie zu tun, dass du den annimmst. So, jetzt bist du zwar schmerzfrei und eigentlich müsstest du happy sein und alles ist cool. Aber dann kommt halt wieder diese Selbstoptimierung, ne? Weil ich hatte so irgendwann das Ding nach der 5. OP, dachte ich so, ich muss einen Koffer wieder packen, ich muss wieder in die Klinik. Du hattest schon so einen Automatismus, so einen Rhythmus drin, wo es dann echt schwer war, wo zu sagen, okay, es kommt keine OP mehr. Jetzt ist das Thema erledigt. Also für den Anfang.
Das ist spannend, klar.
Und jetzt, ja, mal gucken. Also ich tue mich jetzt nicht darauf fokussieren. Natürlich, man sollte immer Ernährung und Co. mit im Blick behalten und dass du auch deinen Kalorienzufuhr anpasst.
Mhm.
Ne? Also das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil du kannst vielleicht, so meine Meinung, ist jetzt keine Sache, die ich irgendwo jetzt gelesen habe oder empfohlen bekommen habe, aber ich persönlich, wenn Zellen rausgenommen werden, finde ich, kann man auch nicht einen normalen Grundumsatz ansetzen, kalorientechnisch. Finde ich persönlich, weil der Körper ja nicht mehr normal ist. Es ist ja eigentlich irgendwie alles durcheinander. Und daher bin ich immer so pro forma eher ein bisschen weniger Kalorien, als der Grundumsatz vielleicht dir vorschreibt, um mal zu testen. So, ne?
Defizit,
weil der Körper ist natürlich in einer Notsituation und der Nachteil solcher OPs ist natürlich dann die Umverteilung, die stattfindet. Weil der Körper sucht natürlich dann Stellen, wo es anders hinpacken kann, wo vielleicht noch genug gesunde Zellen da sind. Ne?
Und ist es so, dass man jetzt bei dieser ganzen ärztlichen Prozedere und OPs und so weiter, hast du das Gefühl, du wurdest da gut betreut, also auch psychologisch? Weil ich mir, wie du ja auch gerade gesagt hast, mit dem, dass man danach zum Beispiel jetzt mit loser Haut oder so zu kämpfen hat, also da würde ich mir denken, okay, da müsste man auf jeden Fall eigentlich ja auch mal dann eine Therapiesession oder Therapie, ein Gespräch mit Psychologen oder so haben oder Psychologin.
Hatte ich persönlich nicht. Ich habe mich aber auch da ehrlicherweise auch noch nie so wirklich damit beschäftigt, aber es wurde mir jetzt auch nichts proaktiv irgendwo angeboten. Aber es gibt natürlich auch online sehr, sehr viele Lipidem-Gruppen, wo wir als Patienten jetzt gerade, die jetzt den OP-Weg gegangen sind und so, aber natürlich auch, um sich anderweitig auszutauschen, sehr, sehr viele Anlaufpunkte bei Facebook zum Beispiel, wo man innerhalb der Community, sage ich mal, sich gegenseitig austauscht. Aber ich glaube, man kann auch bei der Lipidem-Gesellschaft auf deren Seite auch immer vorbeigucken. Also ob es jetzt bei Instagram ist oder auf der Website, es sei dann mal dahingestellt. Aber die bieten auf jeden Fall auch, soweit ich mich erinnern kann, psychologisches Infomaterial auch an. Aber klären natürlich auch über die rechtliche Lage auf. Also sind auch politisch natürlich engagiert und versuchen halt gerade die Betroffenen da immer informationstechnisch auf jeden Fall abzuholen. Also wer da Bedarf hat, auf jeden Fall da mal vorbeischauen.
Ja, ich habe auch gesehen, jetzt auch wirklich in Berlin, also im Juni, wie gesagt, das Lipidem-Awareness-Monat. Und Da gibt es in Berlin auf jeden Fall auch noch mal einen gesonderten Tag, wo es auch so ein paar Vorlesungen und so gibt in einem Krankenhaus. Können wir euch ja noch mal in die Shownotes packen, wann und wo das ist. Und jetzt noch mal ein Riesenthema. Wie beziehungsweise was wird von der Krankenkasse denn übernommen? Oder wie war das damals bei dir? Ja.
Also im besten Fall wird die konservative Therapie übernommen, also sprich Kompression und Lymphdrainage. Mittlerweile ist aber auch die Lymphdrainage so auf einem absteigenden Ast, würde ich mal behaupten, dass es auch nicht mehr so ganz unterstützt werden möchte. So. Aber es kommt natürlich auch immer auf deinen Arzt drauf an, finde ich. Oder auf deine Krankenkasse natürlich auch. Mhm. Ich hatte zum Beispiel bei meinen Kompressionsverschreibungssachen von der Krankenkasse aus nie Probleme. Es wurde alles übernommen. Auch meine Lymphdrainage, mein Arzt, also mein Hausarzt, viele Grüße daran.
Hat er auch super mitgezogen, auch was den OP-Weg anging, weil ich ja auch sehr, sehr viele Kompressionen in den Zeitraum gebraucht habe.
Ja.
Und normalerweise gibt es ja auch so eine gesetzliche Frist, also dass du nur 2 Kompressionen im Jahr haben darfst.
Ach so,
aber
klar.
Ja, letzten Endes sind das so die Sachen, die die Krankenkassen normalerweise übernehmen. Also leider Gottes auch nicht immer. Man hört immer mal wieder, dass irgendwie Mädels Probleme haben, alleine schon nur die Kompression genehmigt zu bekommen. Also da ist meiner Meinung nach auch ja ein bisschen reine Willkür dahinter.
Ja.
Je nach Sachbearbeiter, der halt dahinter steckt. Und ja, was die OPs angeht, ist es halt so, dass du die generell selber bezahlen musst. Es gibt natürlich auch Ausnahmeverfahren. Und seit ein paar Jahren gibt es aber auch ja, die gesetzlichen Vorschriften, dass die OPs übernommen werden können, wenn du Stadium 3 erfüllst, also das höchste Stadium, wo du dann halt auch schon Hautüberlappung hast und so. Aber jedoch benötigst du einen BMI unter 35.
Aber das finde ich ja auch komisch, so ab einem BMI. Das heißt, man sagt erstmal, nimm erstmal ab.
Genau.
Das ist ja eigentlich wieder.
Gucken wir. Es ist so ein großer Streitpunkt, weil generell bei einer Fettverteilungsstörung einen BMI anzusetzen, ist halt absoluter Quatsch.
Ja.
So, ne? Aber das ist so. Und selbst die Leute, die es erfüllen, selbst die haben noch Probleme. Weil natürlich sagen dann du erfüllst alle Vorschriften und so. Und dann möchten aber die Kliniken sich trotzdem absichern, dass sie die Krankenkassen dann auch wirklich zahlen. So, und dann brauchst du ja von der Krankenkasse trotzdem wieder die Genehmigung. Und das ist dann so, also eigentlich heißt es Karte rein und durch, aber ja. Viele Ärzte machen es dann halt nicht, weil sie einfach nicht auf den Kosten sitzen bleiben wollen, weil es schon mal vorgekommen ist. Und auch.
Okay, krass. Und verrätst du uns auch, was so eine Operation kostet?
Das ist natürlich von Arzt zu Arzt unterschiedlich. Mhm. Bei mir hat es damals, also meine OPs sind jetzt 3,5 Jahre her, die erste zumindest. Pro OP 6.000 Euro habe ich bezahlt, plus nochmal 1.500 Euro für eine Laseranwendung.
Um die Narben wegzumachen, oder?
Nee, um das am Ende zu veröden, damit der Kreislauf ein bisschen stabiler ist.
Ach, verstehe.
Hat bei mir leider irgendwie nicht geholfen, aber.
Ach, wie schön, aber das trotzdem bezahlt.
Aber es hilft auch, also der Laser, je nachdem, hilft auch in niedrigeren Stadien, also 1 Anfang, 2 würde ich jetzt mal sagen, auch die Haut zu straffen. Ne?
Ah, okay.
Für mich war es halt eher Thema Kreislauf. Ne? Und
ja.
Ja, also letzten Endes waren es jetzt insgesamt halt pro OP 7.500 Euro, inklusive halt dem Laser. Und das bei mir dann halt mal 5.
Alter Schwede,
du hast aber auch Kliniken, die verlangen halt 10.000. Das ist wirklich immer sehr, sehr individuell.
Das ist ja krass. Ich frage mich dann immer, das ist eine Krankheit, die ja fast ausschließlich bei Frauen auftritt. Und leider Gottes, das wissen wir, Endometriose ist ja zum Beispiel ein Thema, was jetzt in den letzten Jahren Gott sei Dank richtigen Aufwind hatte, so dass mehr Leute darüber wissen. Generell ist es aber so, dass einfach Krankheiten, die hauptsächlich Frauen betreffen, viel weniger erforscht sind und dafür gibt es einfach auch weniger Kohle. So fühlt sich das an. Ne?
Ja.
Es wird weniger übernommen. Es wird immer runtergespielt, weil das halt leider Gottes in der Vergangenheit so ist, dass die Männer diejenigen sind, die solche Entscheidungen fällen. Was wird erforscht? Was wird übernommen? Und das ist natürlich furchtbar. Das muss sich unbedingt ändern. Da gibt es ja mehrere Sachen. Ich glaube, über Endometriose müssen wir auch mal eine Folge machen.
Ja, allerdings.
Also ich kann auch noch dazu sagen, in den Jahren, bevor ich meine OP angefangen habe, sind Anmeldungen gelaufen für eine Studie, um herauszufinden, ob die OPs langfristig helfen und ob es irgendwann eine Krankenkassenleistung komplett wird. So, die Studie läuft noch. Ich hatte damals auch den Anruf tatsächlich bekommen, dass ich hätte dran teilnehmen können.
Ja.
So, die wollten mich als Probanden und müsste mich da vorstellen und hier und da. Und habe mir das alles angehört, aber ich hatte dann halt kein gutes Gefühl dabei. Ich hatte einfach ein sehr, sehr schlechtes Gefühl, weil einfach dann die OP-Abstände bei der Klinik zumindest in 4 Wochen gewesen wären. Sie hätten nur die Beine gemacht. Und für mich war das einfach so 4 OPs, nur Beine. Du wusstest, die nehmen nicht viel Volumen raus. Also für mich im Kopf, rein rechnerisch, hat sich das einfach nicht getragen, um 4 OPs Studie zu machen und dann nochmal vielleicht 3 OPs selber privat bezahlen. Dann wäre ich besser gekommen. Ich bezahle alles. Nur, weil bei mir waren am Anfang tatsächlich bloß 4 OPs angesetzt, nicht 5. Hat sich dann im Laufe des OP-Wegs so entwickelt. Aber für mich dachte ich so, okay, Studie ist wichtig. Für mich aber jetzt nicht mein Weg. Ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan, mich da zu entscheiden, das nicht zu tun. Aber ich wollte meinen Körper halt dann nicht irgendwie 7, 8 Narkosen noch mehr anbieten. Ja. So.
Besonders wenn du weißt, dass du da eh schon anfällig bist mit Kreislauf und so weiter.
Genau. Und ich finde es halt eine super Sache natürlich für Patienten, die Stadium 3 haben. Für die ist natürlich diese Studie erstmal eine Entlastung, weil die nicht diesen BMI erreichen, wo es die Krankenkassen übernehmen, sondern für die ist es natürlich eine Chance, erstmal ein bisschen mehr mobiler zu sein. Ne? Weil die Krankheit tut natürlich auch dich daran hindern, sportlicher aktiv zu werden.
Ja, es ist ein Teufelskreis, ne? Also ich meine, wie willst du dich bewegen, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast? Natürlich machst du es dann nicht und vermeidest es. Also das ist ja wirklich absoluter Schwachsinn, dass das von den Krankenkassen so, so beschlossen ist.
Ja. Also die Studie ist momentan auch noch in Auswertung. Es hat sich durch Corona alles ein bisschen verzögert. Ja, klar. Und ich meine aber so hin und wieder mal so zwischen den Zeilen in den letzten Jahren so ein bisschen gelesen auch zu haben, dass bei vielen das alles nicht so ganz so positiv ankommt bezüglich der Umsetzung, sage ich mal, oder der Ausführung der Studie, weil gesagt wird, naja, wie wirst du denn ein langfristiges Ergebnis herausfinden oder halt auch nicht, wenn aber noch sehr, sehr viele kranke Zellen im Körper verbleiben, weil einfach nicht so viel Volumen rausgenommen wird. Das ist letzten Endes erstmal eine Entlastung ist aufs Gewebe, ist klar. So, aber es geht ja auch darum, wie langfristig hilft ja dann so eine OP. Und da ist natürlich der Weg, wenig Volumen raus, eventuell nicht ganz so optimal, um dann am Ende zu sagen zu können, okay, das hilft jetzt für lange Zeit. Und jeder Betroffene wünscht sich natürlich einen positiven Ausgang dieser Studie, weil nicht jeder das natürlich sich auch einfach leisten kann. Ne? Also viele möchten unbedingt die OP haben, weil sie einfach so einen Leidensdruck haben und sich da eigentlich nichts Sehnliches wünschen. Und das geht aber momentan nicht. Und ja, was wollen wir denn? Also wir wollen ja als Betroffene einfach nur schmerzfrei und halbwegs gesund in irgendeiner Weise leben für eine Krankheit, für die wir eigentlich gar nichts können.
Ja.
Und dann liegt es ja auch wieder daran, dass du ja dann auch erstmal Ärzte finden musst, die das dann auch umsetzen, weil ja wohl die Krankenkassen diesbezüglich auch nicht viel Geld zahlen wollen.
Ja.
Also so zumindest der mediale O-Ton, den man da so mithört, ne?
Krass. Also ich fand das jetzt alles total spannend. Ich habe großen Respekt vor dir, dass du das alles durchgemacht hast, dass du jetzt wirklich, ich werde nie wieder darüber klagen, dass ich 20 Kilometer mit dem E-Bike gefahren bin.
Aber sag doch nochmal, dass du 20 Kilometer
Ich weiß, ich wollte es noch einmal erwähnen, wollte mal wieder das Gespräch auf mich lenken. Nein, ich finde das so krass, dass du das alles so geschafft hast und jetzt da so offen drüber sprechen kannst und auch jetzt mit dieser Folge vielleicht ein paar Menschen geholfen hast. Also das würde ich mir wünschen, dass jetzt ein paar Leute vielleicht zu Hause denken, ah, okay, so wie bei dir damals mit dieser TV-Reportage, dass man einfach mal sich informiert und lieber einmal öfter zum Arzt geht, vielleicht schon mit einer Vermutung, dass da vielleicht was diagnostiziert werden kann, was vorher unklar war.
Auf man sollte jetzt halt natürlich nicht drauf pochen, ey, ich bin ein bisschen mehr, ne, und ich habe unbedingt Lipödem, man muss halt immer gucken, Lipödem assoziiert man ja meistens mit Adipositas, ne, also ich war damals auch na, weiß ich damals, bin immer noch, aber ja, zusätzlich zum Lymphödem bekommst du halt größtenteils Adipositas. Es ist leider so, weil du kannst dich weniger bewegen. Du sagst dann irgendwann, ey, wenn es eh nichts bringt, dass ich mich hier anstrenge und Sport mache, ich nehme eh nicht ab, dann lässt du dich halt gehen und dann nimmst du natürlich auch mehr zu. So, und das heißt ja immer, mit Lymphödem kannst du nicht abnehmen. Es stimmt auch, aber einige Leute können trotzdem abnehmen, weil sie ja noch gesundes Fett haben. Ja. Und es wird immer so ein bisschen suggeriert, und auch medial ein bisschen Werbung gemacht, hey, ich habe trotz Lymphödem abgenommen. Ich so, ja, jeder kann mit Lymphödem abnehmen, es kommt nur darauf an, wie viel zu viel hast du denn drauf.
Ja. Weil irgendwann in der Abnahme kommt der Punkt, wo es dann wirklich nicht mehr geht, wo du dann nur noch deine kranken Zellen hast und dann werden vielleicht auch die Schmerzen wieder mehr. Und ja, das muss man immer wieder ein bisschen mit berücksichtigen.
Okay, das heißt also, da muss halt wirklich geguckt werden und vielleicht auch, also noch mal zu erwähnen, dass auch wirklich schlanke Menschen doch auch Lipödem haben können. Ich habe da jetzt auch noch mal einen Bericht gefunden von einem Lipödem-Zentrum in München. Die haben da echt noch mal wie so einen kleinen Blog-Eintrag darüber, dass eben auch schlanke Menschen Lipödem haben können und das ganz oft noch weniger diagnostiziert wird, weil das eben nicht in dieses Schema passt. Und das ist ja immer so ein bisschen ein Problem, was wir haben. Wir brauchen natürlich in allen Bereichen des Lebens und besonders in so einem Krankheitsbereich oder Health-Bereich, was auch immer, Gesundheitsbereich, um das mal positiv auszudrücken,
auf Deutsch,
braucht man natürlich Einschränkungen und Schubladendenken, jetzt unter Anführungszeichen, damit man was einordnen kann. Aber es ist halt auch wichtig, ein bisschen outside the box zu denken.
Auf jeden Fall.
Das war viel Blabla, aber ihr wisst, was ich meine.
Natürlich, okay. Wir verstehen dich. Und unsere Zuhörerinnen auch.
Hoffe ich, die mussten uns schon lang genug zuhören.
Nein, es ist ja ein super spannendes Thema.
Ja, ich meine jetzt allgemein über die Folgen hinweg,
weil wir
jetzt schon so viele Folgen haben.
Ach so.
Ja.
Ja.
Und sag mal, wie ist es aber jetzt, wenn man zum Beispiel, man weiß, man hat Lipödem und wird schwanger. Man darf sich ja nicht während der Schwangerschaft operieren lassen wegen Vollnarkose, oder? Oder wenn man einen Kinderwunsch hat zum Beispiel und Lipödem, sollte man dann vorher sich operieren lassen oder gleich warten bis nach der Schwangerschaft? Oder hast du da noch ein Wissen für uns?
Es ist grundsätzlich natürlich eine persönliche Entscheidung. Empfohlen von Kliniken, so wie wo ich halt auch war, wird halt eigentlich gerne der Weg genommen, dass man das vor der Schwangerschaft macht, weil man da einfach schon, sage ich mal, entlastet ist und nicht mehr diese Schmerzen hat und später nach der Geburt natürlich auch das Kind besser handhaben kann. Ne?
Ja.
Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat die Schwangerschaft überstanden, man hat vielleicht noch einen Lipödem-Schub bekommen, kann ja auch passieren, und man dann hat dann ein Kleinkind und das neben den OPs noch zu handeln mit den Einschränkungen der Operation an sich selbst, ist es natürlich dann immer vielleicht ein bisschen schwieriger. Es ist und bleibt natürlich ein Selbstüberlassen, wie man es gerne haben möchte, aber jeder würde halt dazu raten, das lieber vor der Schwangerschaft zu machen.
Okay, also am besten, wenn man weiß, man hat Lipödem, man hat einen Kinderwunsch, dann lieber vorher noch die OP machen, wenn man sowieso den operativen Weg gehen möchte, ne?
Genau. Kann natürlich auch sein, wenn man sich operieren lassen hat und man dann schwanger wird und dass dann nochmal einen Schub kommt. Aber natürlich ist dieser Schub dann nicht mehr so groß, als hättest du keine OP gehabt.
Ja.
Okay, also das hilft dann, also es hilft quasi auch schon ein bisschen präventiv. Die ja, OP, sein. Dass man halt, dass der Schub wird auf jeden Fall nicht so groß sein, beziehungsweise selbst wenn der Schub groß ist, sind die Schmerzen ja nicht ganz so groß, weil sie nicht on top kommen, sondern quasi von im besten Falle null
drauf angehen. Und natürlich muss man beachten, je nachdem, wie druckempfindlich man natürlich auch ist, ne, wenn das Kind dann immer auf dem Bein und auf dem Arm, du wirst es tragen und du hast dann die OP schon gemacht, dann bist du einfach viel, viel freier im Umgang damit, anstatt dich vielleicht da noch mit umzuquälen, obwohl du ja eigentlich Freude an deinem Kind hast, ne?
Ja, aber das tut ja schon weh ohne Lipödem, wenn die so kicken in den Bauch und so.
Ah, weil wenn sie auf deinem Schoß sitzen.
Nein, auch wenn sie auf dem Schoß sind und so. Boah, ich werde richtig hart gekickt von Franz immer. Dass ich kein Lipödem habe.
Ja, stimmt.
Nein, ich bin super dankbar, Maureen, dass du hier warst und uns das alles erzählt hast. Ich finde, glaube, jetzt haben wir auch schon ein anderes Verständnis, ne?
Ja.
Man weiß einfach mehr darüber. Also vielen, vielen Dank. Und da muss man dann wirklich gucken, auch wenn man, auch bei den Kindern, ne, auch wenn die Kinder durch die Pubertät gehen, fällt mir gleich noch was ein. Wenn du jetzt Töchter hast, die durch die Pubertät gehen und dann zunehmen oder eben auch nicht oder über Schmerzen klagen, dass man das einfach so auf dem Schirm hat. Bisschen.
Ja, und das kann ja dann auch bei Kindern so sein, ne? Schon. Oder findet das immer erst ab nee, der Pubertät statt.
Das ist anscheinend ganz selten, dass es bei Kindern ist, weil es kommt wirklich meistens erst mit der Pubertät. Ja, okay. Und da muss man halt auch ganz aufpassen, weil bei Kindern ist es so, dass da ja auch ganz schnell gesagt wird, mach mal eine Diät und das führt dann plötzlich zu einer Essstörung. Mhm. Also da muss man natürlich, wie bei allen Sachen, sobald da Kinder involviert sind, muss man da noch mal ein bisschen mehr aufpassen. Und es gibt auch eine ganz schwierige Unterscheidung bei jungen Kindern. Also
man kann aber auf jeden Fall sagen, wenn man weiß, in der Familie ist sowas schon mal vorgekommen, es wird halt mitvererbt. Aha. Und nicht nur mütterlicherseits, sondern es kann auch väterlicherseits vererbt werden. Ne? Bei den Männern bricht es halt meistens nie aus.
Ja.
Also es ist so eine Grauzone, 1% vielleicht. Männer kriegen das auch. Ne? Aber letzten Endes durch die Männer kann es vererbt werden. Also wenn man irgendwie väterlicherseits in der Familie mal so einen Fall hatte. Ich persönlich, in meiner Familie, ich kenne keinen bekannten Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich die erste Person bin oder ob es einfach
vorher nicht bekannt war.
Vorher nicht bekannt war, genau.
Das ist ganz spannend. Bei Männern sind, also haben wir schon gesagt, Lipödem ist sehr selten und werden oft aber auch mit anderen Ursachen wie Lebererkrankungen in Verbindung gebracht, habe ich gerade gelesen. Aber auch da können natürlich hormonelle Störungen eine Rolle spielen. Krass, ne? Wieder viel dazugelernt.
Hey, der Körper, also, der ist einfach wirklich auch ein riesengroßes Fragezeichen.
Ja. Im Nachhinein mit 3 Tagen Verspätung, weil es vergangenen Sonntag war. Happy Lipödem Day. Lipödem Awareness Day oder so. Hat ja eigentlich was Gutes, wenn man so einen Tag hat.
Ja.
Und denkt dran, im Juni ist Lipödem Awareness Monat. So.
So. Wer so sagt, ist noch lang nicht am Ende, ne?
Nee, ich habe jetzt schon so oft gedacht, so die gesagt. Folge ist vorbei und dann fiel uns immer noch was ein.
Ja, wir müssen die Maureen jetzt auch wieder rübergehen.
Maureen, Mann.
Maureen, Entschuldigung.
Oh, gibt's doch
nicht. Ich muss Maureen jetzt wieder rüberschicken, dass sie wieder weitermachen kann. Wir halten sie komplett auf.
Ja, voll. Muss jetzt gleich die Folge schneiden, die Arme.
Nee, die hat auch noch andere Sachen auf dem Zettel, die Arme, ey.
Hey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen, vielen Dank.
Gerne doch.
Also du siehst und hörst uns ja dann gleich noch.
Ja, genau. Tschüss, ihr Lieben da draußen.
Bis nächste Woche. Tschüss.